Niemand kann die Freude mehr von uns nehmen. Wir sind zusammengekommen, um auf Jesus zu schauen. Er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander das Lied Nummer 82 singen. Und wir singen alle 5 Verse. Und nach den 5 Versen singen wir als 6. Vers das Halleluja vom Lied 82. Beten. Jesus Christus, du unser auferstandener Herr, wir wollen heute Morgen in diesen Dank und in diesen Jubel einstimmen und uns darüber freuen, dass du die Macht des Todes zerbrichst und dass du Herr bist über die ganze Welt und in deiner Hand alle Macht liegt. Wenn wir uns hier versammeln, dann bringen wir mit uns auch die Traurigkeit, auch die vielen Fragen und Zweifel, die uns immer wieder quälen. Und wir wollen dich bitten, dass du heute Morgen in unsere Mitte trittst und durch dein Wort zu uns redest, so dass wir gewiss werden und dass wir überall, wo wir stehen, Zeugen deiner Auferstehung sind. Und deinen Namen weitertragen. Und wir wollen dich bitten, dass du als der Herr auch in unserem Leben wirkst. Wir wissen nicht, wie lange du uns in dieser Welt Aufgaben schenkst. Und doch wollen wir jeden Tag in deiner Gegenwart und in deinem Licht leben und wirken. Ach Herr, gib doch, dass unser ganzes Leben im Licht deiner Auferstehung und unter deiner Herrschaft gelebt wird. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns ganz persönlich umtreibt. Wir beten in der Stille. Herr, wir freuen uns, dass niemand dir widerstehen kann, weil dir alle Macht gehört. Amen. freuen uns, dass Familie Lautenschlager wieder heute in unserem Ostergottesdienst mitwirkt mit den Flöten. Ersten Korinther 15, da steht unsere Schriftlesung. In der ersten Christenheit wurde das genauso diskutiert wie bei uns. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und Paulus setzt sich schon ganz früh nach der Auferstehung mit Gemeindegliedern in Korinth damit auseinander. Und gibt uns ein paar klare Aussagen. 1. Korinther 15, Abvers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wir als Christen treten mit aller Leidenschaft, mit aller Klarheit auch dem unsinnigen und törichten Reden von der Seelenwanderung entgegen. Das steht dem christlichen Glauben stracks zuwider. Jeder Mensch ist eine einmalige Persönlichkeit und wird vor Gott einmal erscheinen im Gericht. So haben damals die Christen genauso die Auseinandersetzung mit den Zeitmeinungen damals wagen müssen. Und nun sagt Paulus, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Auf, mein Herz mit Freuden. Wir singen von dem Paul-Gerhardt-Lied Nummer 86, die Verse 1 bis 4. Frau Gerhard hat ja immer die ganzen Tiefen durchlitten von der großen Traurigkeit, ja fast der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, in der Depression bis zur jubelnden Glaubensfreude. Und da sehen Sie, was der auferstandene Christus kann, der in den Depressionen von Paul Gerhard immer wieder diese jubelnde Osterfreude geschenkt hat. Fröhlich soll mein Herz springen. Und wo Sie das überall in den Liedern finden, nichts mehr kann ihm diese Freude nehmen. Und das ist ja dann bei uns ganz konkret, wenn wir das übertragen auf unsere Todesängste, dass er bloß noch ein Lachen für uns bedeuten kann. Die ganze grauenhafte Macht des Todes. Und wenn er sich noch so wild gebärdet, dass wir vor dem Tod keine Angst mehr haben, sondern gewiss sind des Geborgenseins in den Armen Jesu. Ich lese als Predigtext Johannes 20, Vers 11 bis 18. Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Lieber Herr, mach auch uns zu solchen Zeugen deiner Auferstehung. Amen. Liebe Gemeinde, was da am Ostermorgen geschehen ist, das kann man sich ja kaum vergegenwärtigen. Es muss ja ein Schock gewesen sein für die Wächter am Grab, als dieser schwere Felsstein weggeschoben wurde. Niemand hat es beschreiben können, wahrscheinlich hat es auch niemand gesehen, wie Jesus aus dieser Todesmacht heraustritt, als der Lebendige, als der Herr. Und Sie müssen sich einmal vorstellen, was das erst für Erschütterungen in unserer Welt bedeutet. In unserer Welt ist der Tod so selbstverständlich in unsere Natur eingeflochten, dass wir uns Leben ohne Tod gar nicht denken können. Wie müht man sich überall in den Krankenhäusern, Leben zu erhalten, Menschen vor dem Tod zu bewahren und vielleicht das Leben noch um ein paar Tage zu verlängern. Und Jesus hat diese große Naturordnung einfach durchbrochen. Der Tod, der bisher unumschränkt herrscht, der in unserem Leben zuschlagen kann, der muss vor Jesus kapitulieren. Das ist eine völlig neue Welt, eine total veränderte Welt, wo der Tod nicht mehr die letzte Macht hat, sondern Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Aber jetzt wäre es ganz wichtig, dass Jesus als der Herr, als der Auferstandene in dieser Welt dorthin geht, wo die Menschen nichts ahnen von seiner Größe. Er müsste doch sofort hin, dort ins römische Imperium, vor den römischen Senat, wo der Kaiser sitzt, und seine Macht zeigen vor den Gewaltigen dieser Welt. Er müsse doch vor den Hohen Rat treten und sagen, da, ihr habt mich binden wollen, ihr habt mich töten wollen, ich lebe. Er müsse doch vor einen Pilatus hintreten und ihn überführen. Es ist schon merkwürdig, dass Jesus das nicht tut. Der Auferstandene zeigt sich nicht in Rom und er zeigt sich nicht vor Kaiphas. Er wird einmal erscheinen in seiner Herrlichkeit. Das wird das Ende unserer Welt sein. Wenn Jesus in seiner ganzen Größe und Macht in den Wolken wiederkommt, dann werden die Menschen aufschreien vor Entsetzen und vor Schrecken. Jesus ist wirklich der Herr. Das ahnten wir gar nicht. Das glaubten wir gar nicht. So stellten wir uns das gar nicht vor. Da werden so viele Mitläufer Christen, die müde und schwach im Glauben geworden sind, sagen, das wussten wir gar nicht. Und es wird uns dann erst bewusst sein, wie das eine Schmähung der Ehre Jesu war, wenn wir ihn nicht gepriesen haben, ihn nicht angebetet haben. Was tut denn der Auferstandene? Er tut ganz kleine Dinge. Er begegnet Maria von Magdala, um sie zu trösten. Er sucht einen Petrus auf, der in seinem Gewissen beschwert ist, weil er an Jesus schuldig wurde. Und der immer noch traurig durch die Welt geht. Jesus sucht seine Jünger auf, die sich eingeschlossen haben in einen Raum aus lauter kreatürlicher Lebensangst. Das ist wunderbar. Der Auferstandene tut in unseren Tagen nichts anderes, als dass er seinen Leuten nachgeht, sie aufrichtet, sie ermutigt und sie stärkt. Das ist das Geheimnis Jesu des Auferstandenen. Er geht seiner Gemeinde nach, er macht sie fröhlich und gewiss. Er hat überall, wo er ihnen begegnet, das richtige Wort, Friede sei mit euch. Darum wollen wir heute nicht nur uns erinnern an das Ostergeschehen, sondern das soll bei Ihnen heute alles, bei Ihnen heute allen auch so sein, dass Sie sagen, Jesus ist zu uns getreten. Er hat mich wieder neu aufgerichtet, wieder mutig gemacht. Er hat mich gestärkt und erquickt. Und er hat mich neu wieder in die Aufgaben gesandt. Es sind gar keine kleinen Dienste, die Jesus da tut. Durch seine Gemeinde, durch die Schar seiner Zeugen wirkt er bis zu seiner Wiederkunft. Und die Macht Jesu wird erfahren durch die Zeichen und Taten seiner Zeugen in dieser Welt. Aber jetzt müssen wir diese Maria von Magdala einmal uns näher ansehen. Keiner soll verzweifeln. Keiner soll verzweifeln. Es gibt in unserer Welt so viel Verzweifelte. Es gibt viele Gründe, um nicht mehr weiterzusehen. Am schlimmsten ist das, wenn der Tod zugeschlagen hat. Es gibt auch im Leben eines Seelsorgers Augenblicke, wo ich bei den Eltern am Grab eines kleinen Kindes sagen kann, lassen Sie mich keine Ansprache halten, ich will nur noch lesen. Gottes Worte. Weil alles menschliche Reden da nichts mehr trösten kann. Man kann nur noch hören, was der ewige Gott sagt. Und die Traurigkeiten dieser Welt, die Sie heute Morgen am Ostermorgen bewegen, sind oft auch so schwer, wenn Sie die Krankheitsnöte Ihrer Lieben mittragen. Wenn Sie selbst beschwert sind um andere Menschen, für die Sie Verantwortung tragen, von denen Sie sagen, Sie sind ganz beherrscht und verführt von dunklen Mächten und alles Reden erreicht sie nicht. Wenn sie an die Not der Schwermütigen denken, die in der Traurigkeit sitzen und nicht heraus können, dann verstehen sie, wie diese Maria von Magdala hemmungslos weint, an dem Grab. Und nichts kann sie trösten, obwohl sie doch eigentlich auf der richtigen Spur ist. Da sind ja sogar Himmelsboten, da Engel, die sagen, Maria, nicht weinen, Jesus ist auferstanden. Aber das kann sie gar nicht fassen. Das Grab ist leer, sie sieht das doch. Aber sie denkt, da muss irgendwo ein Schmuh passiert sein. Das gibt's doch nicht. Unsere Fragen, die uns auch bei der Auferstehung Jesu bewegen, die tragen wir mit uns herum. So sind wir einmal Menschen unserer Zeit. Wir können einfach nur das verstehen, was wir in die Hände nehmen, was man anfassen kann, was wir mit unserem logischen Denken wieder auseinandernehmen oder addieren oder subtrahieren. Aber dass die ewige Welt so hereinbricht in unsere Welt, das verstehen wir überhaupt nicht. Und diese Tränen von Maria, die sind gut, dass die am Ostermorgen uns zuerst erzählt werden und dass die dastehen, dass wir nicht das einfach so schnell übergehen mit einer fröhlichen Begeisterung, sondern zuerst einmal zur Kenntnis nehmen. Ich habe mir das ein wenig vorgestellt, wie das da war, wo Jesus bestattet war. Es war ja ein Park und er war sicher sehr gepflegt beim Grab von Josef von Arimathea. Sieh denn die Maria nicht, wie schön die Blumen blühen. Heute Morgen, da ist doch richtig schön, wenn die Sonne hervorbricht und dort in Jerusalem, da ist ja immer Sonnenschein jetzt schon wieder im Frühling. Das muss sie doch sehen, Maria. Warum weinst du denn? Hörst du nicht die Vögel zwitschern? Ach, das kann doch ihren Schmerz nicht stillen. Das kann doch sie nicht erquicken. Redet nicht davon. Wer einen Schmerz mit sich trägt, der kann ihn nur einfach tragen. Darunter leiden und seufzen. Aber nun ist ja bei dieser Maria ein besonderer Schmerz. Sie hat nicht nur einen lieben Menschen verloren, sondern sie hat ja ihren Herrn verloren. So nennen sie ihn, meinen Herrn Jesus. Das war ihr ganzer Lebensinhalt geworden. Auf ihn hatte sie gebaut, ihm hatte sie vertraut, mit ihm war sie gegangen, sein Wort hat sie aufgerichtet und getröstet. Jetzt war Jesus tot. Jetzt muss ich an diesem Morgen doch ein Wort sagen zu den vielen, die einmal auch eine lebendige Glaubensbeziehung zu Jesus Christus hatten, die irgendwann in ihrer Jugend eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dann passierte es, dass sie ihren Glauben an Jesus verloren haben. Sie haben meinen Herrn weggetragen. Irgendwo durch die kritischen Zweifel, durch Einwände, vielleicht im Schulunterricht, durch ein paar Bücher, die man gelesen hat, hat der Zweifel sich Raum geschaffen und plötzlich kam das Wort ein wenig traurig und doch sehr selbstsicher. Ich kann ja nicht mehr glauben wie früher. Oder wie mir viele dann gesagt haben, wissen Sie, ich verstehe das jetzt alles ganz anders in der Bibel. Für mich ist das Menschenwort. Ich verstehe das in einer anderen Weise. Ich interpretiere das mehr. Aber allen ist gemein, dass sie keinen Herrn mehr haben. Keinen Herrn mehr haben, der den Tod zerbricht, den man sich im tiefsten Schmerz anvertrauen kann und der einen selbst durch die Todesstunde hindurchträgt und der einmal mein Grab öffnen wird. Das haben sie alles weggetragen, alles weggenommen. Und durch die Jahrhunderte geht das Klagen von so vielen Menschen, ich habe ihn nicht mehr, den ich einmal hatte und den ich einmal liebte und den ich einmal kannte. Man kann aber Jesus, den Herrn, nicht wegnehmen. Und heute, wo eine Gemeinde sich sorgt, ob in unserer Christenheit das Bekenntnis zum auferstandenen Herrn Jesus vielleicht doch beseitigt wird, das kann man nicht. Kein Mensch mit seinem noch so törichten oder gescheiden Reden kann die Auferstehung Jesu ungeschehen machen. Vielleicht kann man den Träumern und den Phantasten und den Schwärmern Jesus ausreden, aber doch nicht denen, die Christus kennen, die ihm begegnet sind, die mit ihm auf Du und Du leben. Ich bin so froh, dass die Maria an diesem Ostermorgen von Jesus selbst angesprochen wird. Und für sie ist jetzt wichtig, unser Glaube ruht immer wieder auf einer persönlichen Verbindung zu Christus, auf nichts anderem. Mir geht es überhaupt nicht um das Christentum als eine Religion. Mir geht es auch nicht darum, dass einer aus dem christlichen Glauben sich irgendein Moralgesetz herausholt oder da sagt, ich habe einen gewissen Lebensstil gefunden, der ist mir für mein Leben wichtig geworden. Das sagt mir die Bibel. Davon reden wir doch nicht. Uns geht es um was ganz anderes. Menschen sollen den auferstandenen Christus kennenlernen. Das möchte ich mit meinem ganzen Leben nur bezeugen. Und wenn ich evangelisiere und missioniere, möchte ich es auf den einen Punkt bringen. Ich will nicht Mitgliederwerbung machen für die Kirche. Ich will Menschen zu Jesus führen. Menschen sollen Jesus entdecken. Und all dem ungläubigen Geschwätz unserer Tage zum Trotz sagen, ja, ich kenne ihn. Jesus, den Christus Gottes, der auferstanden ist und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Maria von Magdala hat an dem Morgen erst begriffen, wer Jesus ist. Nicht irgendein Mensch, der wieder starb. Nicht irgend so ein Körper, den man wegtragen kann und in einer anderen Grabeshöhle verstecken. Jesus ist nicht so eine Religionsfigur. Oder irgend so ein interessantes Thema, über das man nächtelang diskutieren kann. Jesus ist der Herr. Und darum gibt's kein Verzweifeln mehr. Darum gibt's auch nicht mehr dies, dass Menschen im Glauben Schiffbruch erleiden, weil ihr Glaube nicht auf Menschenwort ruht, sondern auf dem Auferstandenen selbst. Er macht Menschen gewiss in ihrem Suchen und Fragen und geht auf sie zu und redet zu ihnen. Am Ostermorgen hat Jesus nichts Wichtigeres zu tun, als den angeschlagenen Glauben seiner Leute zu stärken und zu erquicken. Das will Jesus heute Morgen bei Ihnen tun. Ihren Glauben stärken. Dass Sie sagen können, Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Dass Sie hingehen zu den Kranken und überall das weitersagen und verkündigen, fröhlich und gewiss. Es gibt kein Verzweifeln mehr. Aber es ist mir auch noch wichtig, Jesus kennt uns. Jesus kennt uns. Er kennt die Maria von Magdala. Und so ein Einzelschicksal ist Jesus wichtig. Das soll heute Morgen zu denen gesprochen sein, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die sagen, mich hat vorhin niemand begrüßt. Bei mir hat niemand gefragt, wie mir es geht. Und mir hat niemand gesegnete Ostern gewünscht. Obwohl es nicht stimmt, ich wünsche es Ihnen. Aber Jesus geht Ihnen nach. Und Sie dürfen ihm alles erzählen. Es geht überhaupt nichts über diese vertraute Beziehung eines Menschen in seiner Not und Traurigkeit mit Jesus. Und wenn ich dies immer wieder herausstelle in meinem Verkündigen, dann ist das doch das Thema der Bibel. Über so viele Fragen, über die wir uns heute beschäftigen, da steht doch hier gar nichts. Aber das steht da, Jesus geht den Suchenden, Verzweifelten, Müden nach und ruft sie mit Namen, Maria. Er kennt sie und erst da versteht sie, das ist Jesus. Ich habe auch ein wenig darüber nachgedacht, warum hat sie denn diese Maria Jesus nicht erkannt? Das ist ja ganz außergewöhnlich. Sie sehen übrigens an diesen Dingen schon, wie authentisch die Osterberichte sind. Das ist ja ganz unsinnig. Warum hat die Maria Jesus nicht erkannt und meint, er sei der Gärtner? Das ist doch gar nicht möglich, solch eine Verwechslung. Offenbar kann Jesus verschiedene Züge im Irdischen tragen. Und wenn er uns begegnet vor seiner Wiederkunft in der Herrlichkeit, trägt er Bilder des Irdischen? Es gibt kein menschliches Antlitz, das dem Antlitz Jesu nahe kommt. Deshalb kann Jesus verschiedene Züge tragen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen kein Turiner Grabtuch.
Das darf in unserem Leben keine Rolle spielen. Wir brauchen keine Splitter vom Kreuz und irgendwelche irdischen Zeichen, um uns der Nähe Jesu zu trösten. Wir brauchen keine Reliquien. Das Irdische war gar keine Hilfe für diese Maria. Manche meinen ja immer noch, es sei ein wenig leichter, wenn man damals Jesus gesehen hätte. Von wegen, es war viel schwieriger. Wir haben ja das Zeugnis der Apostel und Propheten. Für uns ist Glauben viel leichter als für die Menschen damals. Man erkennt Jesus nicht am Sehen. War ja auch für den Thomas so schwierig. Er wollte das ja dann fassen. Er war so ein Realist, so wie ein Mensch im 20. Jahrhundert sagt, ich bin ein Mensch, der das handgreiflich haben will. Und Jesus sagt, nein, es geht durchs Hören des Wortes und durchs Glauben. Es gibt immer wieder Versuche, das Glauben zu erleichtern. Und manche suchen sich Stützen für ihren Glauben. Sie werden dadurch nie das Glauben lernen, nur durch das Hören seines Wortes und durch das Glauben beim Hören seiner Stimme. Die Maria von Magdala, die horcht hin, als sie dieses hört, Maria. Und da ist es diese Hirtenstimme, wo sie weiß, er kennt meine Not. So hat er ja sie einst gerufen, das heißt von dieser Maria Magdalena, dass von ihr 7 Teufel ausgefahren waren. Sie sind doch hoffentlich ein Bibelkenner und wissen, dass die Maria Magdalena nicht verwechselt werden darf mit der großen Sünderin. Sondern das waren die 7 Teufel, die von ihr ausgefahren waren. Ich bin überzeugt, dass es bei ihr sich um sehr schwere seelischen Belastungen gehandelt hat. Sie war gebunden und unfrei. Und sie hat das wunderbar erlebt, wie Jesus Macht hat über alle Finsternis. Und ihr Leben hat erst neu angefangen, als Jesus diese dunklen Mächte aus ihrem Seelenleben herausgenommen hat. Und jetzt am Ostermorgen hat sie Angst, kommen denn diese dunklen Mächte alle wieder? Und Jesus ruft ihr entgegen, Maria, und sie spürt, nein, er ist der Herr, ich gehöre ihm. Und die dunklen Mächte dürfen nicht mehr in mein Leben. Das ist die Freude am Ostermorgen, er kennt mich, er weiß, was mich bewegt, er kennt meine Schwächen, mein Versagen, meine Untreue. Und er hat am Ostermorgen nichts Wichtigeres zu tun, als den angeschlagenen Glauben seiner Jünger wieder zu stärken und dieser Maria zuzusprechen, du darfst siegen, denn ich bin die Kraft in deinem Leben. Ich wirke und niemand kann mich aufhalten. Am Ostermorgen sind Christenleute fröhlich, weil sie wissen, Jesus geht mit uns und niemand kann ihm entgegenstehen. Das ist eine herrliche Erfahrung. Er kennt mich und ich darf ihn erkennen. Die Maria Magdalena will ja gleich Jesus um den Hals fallen, ihn drücken, an ihm hängen, so wie einst diese Frau, die an ihrer Krankheit so litt, mit ihrem Blutfluss Jesus nur berühren will. Die Maria Magdalena war überschwänglich und will Jesus richtig mit der Hand fassen. Und Jesus sagt, welche? Jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Jetzt noch nicht. Aber das heißt doch später ja. Später ja. Jesus ist ja aufgefahren zu seinem Vater. Jetzt dürfen sie herstürzen. Jetzt dürfen sie Jesus ergreifen. Jetzt dürfen sie Jesus in ihr Leben ziehen und sagen, ich kann nicht mehr ohne dich sein, keinen Augenblick mehr ohne dich. Ich will dich erkennen. Es steht ja nachher in der Apostelgeschichte von einem Spötter, Leugner, Jesu, der das überhaupt nicht hören konnte. Jesus sei auferstanden, törichtes Gerede. Und vor Damaskus war es ihm geschenkt, was ja sonst nur noch die Apostel erleben durften, dass Jesus ihm erschien in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit, in seiner ganzen wunderbaren Macht. Und der Saulus sinkt nieder auf den Boden und hört die Stimme, ich bin Christus, den du verfolgst. Und dieser Saulus hat gesagt, von dieser Stunde an hatte ich nur noch ein Ziel, in jeder Stunde meines Lebens mehr Christus erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will mehr mit ihm erleben, will mehr von seiner ungeheuren Kraft in meiner Krankheit, in meinem Elend spüren. Und der Paulus hat dies als Lebensziel genommen. Die Auferstehungskraft muss in meinem Leibe sichtbar werden, auch wenn ich sterbe. Ich lebe aus den Wundern Jesu. Das ist der Grund, warum Sie auch zu neuen Aufgaben gesandt werden. Gehen Sie hin. Tragen Sie das weiter und reden Sie von der Auferstehungskraft Jesu, die heute wirkt in sterblichen Menschen. Und darum rappeln wir uns manchmal auf, auch wenn wir einen müden Leib haben und machen noch ein paar Gänge, weil wir wissen, seine Kraft ist den Schwachen mächtig. Und wir hören nicht auf bis ins hohe Alter, solange uns Gott noch Leben gibt, dass wir von ihm reden und ihn bezeugen. Und in eine Welt, die das nicht glauben will und glauben kann und die bloß ihre eigenen Denkgesetze kennt, dort reden wir von Christus und von seiner Macht. Es gibt dann überhaupt für uns nichts mehr, was dieses eine aufwiegen kann. Es geht uns nicht um Gesundheit, das ist nicht mehr die Hauptsache. Oder um Lebensglück. Auch nicht so bitter das ist, dass uns Menschen erhalten werden, noch eine kurze Zeit länger. Ach, hätte uns doch Gott diesen Menschen nicht weggenommen. Nein, es gibt etwas, ist uns viel wichtiger. Genug, dass ich Christus bei mir habe. Genug, dass ich Christus bei mir habe, so heißt es in einem Lied. Der Christus, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dann können Sie hineingehen ins Leiden, in die Traurigkeit. Christus ist da und will sich in Ihrem Leben verherrlichen und will durch Sie wirken. Ach, nehmen Sie ihn doch an, erkennen Sie ihn. Wir werden ihn einmal erkennen, wenn er erscheinen wird in seiner Herrlichkeit, in seiner ganzen triumphalen Größe und Macht, mehr als unser ganzer Sinn verstehen kann, so groß wird er sein, größer als diese Welt und dieser ganze Kosmos ist die Herrlichkeit des erhöhten Christus. Ich will in dieser Welt nur mehr von der Herrlichkeit Christi erkennen. In meinem dürftigen Leben, in meiner zerbrechlichen Persönlichkeit mit allen Macken und Kanten und Schwierigkeiten, ich will mehr von Christus erkennen. Ich will mit meinem Leben begierig sein und mehr von der Auferstehungskraft Christi erfahren. Amen. Nun singen wir dieses Lied. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? 89. Wir singen die Verse 1 bis 3 und 5.
Thank you.
Nun beten. Du Herr des Todes, uns bedrückt unser Unglaube und unser Kleinmut, wo wir uns oft umwerfen lassen von den täglichen Erfahrungen, die wir sehen, von dem Leid, das uns niederdrückt und von der eigenen Schwachheit. Wir danken dir, lieber Herr, dass du an unserem sterblichen Leibe deine Auferstehungskraft heute schon sichtbar machen willst. Und wir in jedem Augenblick aus deiner Fülle nehmen können. Auch da, wo die dunklen Mächte uns bedrängen, wo wir wie immer wieder angefochten sind von Versuchungen, von Unglauben, da gibst du unserem Glaubensfeuer die Nahrung, dass es hell lodern kann. Wir möchten dich bitten, dass du mit uns gehst, wenn wir von dir reden, in einer ungläubigen Welt. Und wir möchten dich ganz besonders darüber anrufen, dass du in deiner Christenheit dieses Zeugnis deiner Auferstehung nicht an den Rand gedrückt werden lässt, sondern dass du überall wieder hervorbrichst, durch dein Wort Menschen gewiss machst im Glauben. Dir sei Dank, dass du auch an den Friedhöfen deine Auferstehungsbotschaft laut verkündigen lässt und heute auch alle Trauernden und Leidtragenden aufrichtest, fröhlich machst in der Gewissheit der Auferstehung. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch ein paar Dinge bekannt geben. Morgen machen wir weiter. Ich möchte über 1. Korinther 15 Ihnen noch ein paar wichtige Dinge zum auferstandenen Christus sagen und was das für Ihr Leben bedeutet. Morgen, dass Ihr Arbeiten nicht mehr vergeblich ist, wo Sie es im Glauben an Jesus tun. Wenn unter uns solche sind, die ihre Kinder konfirmieren lassen wollen im nächsten Jahr in unserer Gemeinde, die können hinten auf dem Simsen Anmeldeformular mitnehmen und einen Zettel, wo alles Nähere draufsteht. Die, die das hier mitnehmen, die brauchen nicht mehr zum Anmeldetermin kommen, sondern die können das mir gelegentlich dann zustecken oder beim ersten Unterricht mitbringen lassen durch ihre Kinder. Genügt das so. Die, die aus einem auswärtigen Bezirk kommen, mögen dort um die Erlaubnis bei ihrem Pfarrer nachfragen, das genügt telefonisch, und das vermerken auf der Anmeldung, Einverständnis erklärt. Sie haben ja die freie Seelsorgewahl in unserer württembergischen Landeskirche. Darum ist das möglich, wer das will. Aber ich möchte niemand abwerten, natürlich. Ich wollte noch etwas Zeit, um Ihnen den Brief vorzulesen, jedenfalls einen Teil von dem Brief, den ich am Karfreitag zitiert habe. Unser Markus Sattler, der als Schreiner in einem Kurzzeiteinsatz als Entwicklungshelfer in Äthiopien ist, schreibt, wie es ihm ergeht. Das Schlimmste für mich war immer, wenn ich in einer äthiopischen Hütte zum Essen eingeladen wurde. Hygiene kennt man hier nicht. Ich glaube, dass Gott in meinem Körper oft ein Wunder tun musste, damit ich nicht krank wurde. Denn nach menschlichem Ermessen ist es absolut unmöglich, dass ein normaler Körper dieses Essen verträgt, ohne sterbenskrank zu werden. Zum Beispiel Dreck und Sand im Fladenbrot, dazu eine Bohnensoße mit Trichinenfleisch. Zu trinken gibt es Tuberkulosemilch oder gesalzenen Kaffee, hergestellt aus verschmutztem Wasser, aus irgendeinem Bach oder Tümpel. Da war es mir oft der einzige Trost, wenn ich am Abend den Psalm 121 lesen konnte. Ich hebe meine Augen auf zu den Kambabergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich bin so unendlich froh darüber, dass ich einen Herrn habe, der Tag und Nacht über mir wacht, der mich versorgt und bewahrt vor Krankheit, Unfall und Gefahren. Ich glaube, ohne die Gewissheit, dass Gott seine Hand über mir hält und mir Bewahrung schenkt, könnte ich diese Arbeit in Äthiopien niemals tun, da ich mir zu viel Sorgen um mich selbst machen würde. Und dann schreibt er, hat eine neue Arbeit angefangen in einem Klinikbau in Al-Duba. Obwohl Al-Duba nur 80 Kilometer Luftlinie von Kamba entfernt ist, kommt es mir vor, als wäre ich in einer anderen Welt. Alles ist so total anders als hier. 3 Ausrufezeichen. Das Klima ist hier viel wärmer als in Kamba. Es ist so heiß, dass wir keinen Herd brauchen zum Kochen bzw. Backen. Kiki, das ist die Missionarin, hat einen Holzkasten im Freien stehen, der außen und innen schwarz gestrichen ist. In diesem Holzkasten wird es tagsüber so heiß, dass man Wasser zum Kochen bringen kann. Alles ist noch viel primitiver als in Kamba und ohne jeglichen Komfort. Die Missionsstation besteht aus einem Flugzeuglandeacker, 2 primitiven Baracken und einem Klinikrohbau. Das ist nur so ein Behandlungsraum. Hier in Al-Bula gibt es zwar einen Brunnen, der einzige Missionsbrunnen, den einige Missionare in einem ausgetrockneten Bachbett in der Nähe der Station gegraben haben. Dieser Brunnen ist die einzige Wasserstelle in der ganzen Gegend. Die Banna-Menschen sind im Gegensatz zu den Kamba-Menschen total unzivilisiert. Ach nein, das habe ich vorne noch. Manche laufen vor Sonnenaufgang zu Hause los, um die Mittagszeit mit einem Krug voll Wasser wieder zurück zu sein. So weit ist das der einzige Brunnen der Umgebung. Der Brunnen hat nur so viel Wasser, dass es zum Trinken und Waschen gerade reicht. Jeder Tropfen Wasser wird gesammelt. Leider ist das Brunnenwasser ziemlich verschmutzt und voller Bakterien, sodass wir alles durch den Filter lassen müssen. Dann sind diese Banna-Menschen, das sind diese Stämme dort, im Gegensatz zu den Kamba-Menschen total unzivilisiert. Sie sind Nomaden, haben also keine Häuser oder gar Dörfer. Die Männer tragen nur ein Fell oder ein Tuch um ihre Hüften, sieht aus wie ein Minirock. Dafür haben sie alle ein Gewehr bei sich, da die Bannas gerade im Krieg sind mit ihren Nachbarstämmen. Die Frauen und Kinder tragen überhaupt keine Kleider. Die Frauen tragen jedoch viele Ringe aus Edelmetallen und Elefantenstoßzähnen um Arme und Beine. Oft sind diese Ringe tief ins Fleisch eingewachsen, auch um den Hals und an den Fingern tragen sie Ketten und Ringe. Ihre Haare verzieren sie mit einer Mischung aus ranziger Butter oder roter Tonerde. Außerdem verdecken die Frauen ihren Po mit einem kleinen Stück Tierhaut, das dann so aussieht wie ein Schwanz. Alles in allem gleichen die Menschen hier mehr einem Tier als einem normalen Menschen. Böse Geister und Dämonen spielen im Leben dieser Menschen eine große Rolle. So werden viele Kinder getötet oder verstümmelt als Opfer, um die bösen Dämonen zu besänftigen. Wie gut ist es doch da, dass wir einen Herrn haben, der uns liebt. Das ist auch die Hauptaufgabe der Mission, hier diesen Menschen nicht nur physisch zu helfen, mit Trinkwasser und medizinischer Hilfe, sondern ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu bringen, damit sie frei werden können von ihren Ängsten vor den Dämonen. Nach meiner Ankunft hier auf der Missionsstation habe ich mich in einem leeren Zimmer der neuen Klinik einquartiert, da es sonst nirgends einen Raum gab. Unsere Krankenschwester hat am Tag vor meiner Ankunft im Zimmer neben mir ein halbtotes Mädchen einquartiert, ein schrecklicher Anblick. Die 30 Stammesbewohner waren also drumherum und machten ein furchtbares Geheule in der Nacht, als die gestorben ist. Und sie wollten dann gerade vor seiner Türe, gruben sie ein Loch und er hat mit Mühe sie dazu überreden können, doch die Tote ein paar Schritte weiter vom Haus aus zu bestatten. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, unter diesen Leuten hier zu arbeiten. Aber ich bin gerne hier und freue mich, dass ich meine Gaben einsetzen darf, um diesen armen Menschen zu helfen. Ich weiß jedoch, dass ich dabei sehr auf eure Fürbitte angewiesen bin, da ich aus eigener Kraft nicht fähig bin, diese Arbeit zu tun. Selbst wenn ich noch so vorsichtig und reinlich und hygienisch bin, kann ich niemals die Gefahr einer schlimmen Krankheit oder eines Unfalls verhindern. Überall lauern Gefahren, Giftschlangen, Moskitos, Malaria, Krankheitserreger im Wasser und so fort. Ich weiß, dass allein Gott mich bewahrt, kann. Er hat versprochen, ich bin der Schatten über deiner rechten Hand. Ich habe Ihnen das gern vorgelesen, weil ich heute gern das Opfer wieder für unsere Entwicklungshelfer will. Ich freue mich, dass so viele junge Leute sich aussenden lassen. Die Arbeit ist ja größer, als wir je geahnt haben. Hunderte von offenen Stellen sind da. Ab 1. April kommt Gunter Kiene, der Leiter der Bibelschule, der Fackelträger, und übernimmt die Personalleitung bei unseren christlichen Fachkräften. Ich bin dafür besonders froh, weil es auch eine Entlastung für mich hier bedeutet.
Das Zweite, was sich nicht gelöst hat, das sind unsere Finanzprobleme. Wir haben ein großes Defizit, weil wir zu wenig Freunde haben, die diesen Dienst mittragen. Wir haben junge Leute, die diesen Dienst tun. Aber ihre Heimatgemeinden haben keinen Pfennig dafür übrig. Die bauen schöne Gemeindehäuser und Kirchtürme.